Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Wie funktioniert der menschliche Geist? Wie funktioniert der menschliche Geist?
Als ein System, das nichts anderes zu tun hat, als mit anderen Systemen zu kommunizieren.
Es ist wichtig, welche Fragen wir stellen.
Überlegen Sie mal.
Die Fragen, die wir stellen im Experiment, entscheiden, was im Experiment Wirklichkeit werden kann.
Experiment oder schon Wirklichkeit? Ein Ausschnitt aus Hirn FAQ, einer von Zerwall auf unsere Webseite hochgeladenen O-Ton-Collage. Und Zufall oder nicht, sie bringt künstlerisch auf den Punkt, worüber wir heute unter anderem sprechen wollen. Es geht um das Buch Matrix. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur, am Mikrofon mit Katja Wigalke. Außerdem diskutieren wir in dieser Sendung über Persönlichkeitsrechte im Netz und stellen die Künstlergruppe Monochrom vor. Und natürlich gibt es wieder Netzmusik mit Martin Riesel und den Blogspielbeitrag der Woche.
Breitband Topic.
Im Internet konnte man jahrelang veröffentlichen, was auch immer man wollte. Es war ein Ort der freien Meinungsäußerung, weil so schwer kontrollierbar, funktionierte das Netz weitgehend ohne Zensur und wirkte auch deshalb deutlich vielstimmiger als die klassischen Medien. Ein Forum, in dem jeder seine Meinung kundtun durfte, auch wenn er kein Experte war. Die persönliche Herangehensweise bürgte quasi für Authentizität. Das war einmal. Das Internet ist in die Jahre gekommen und gilt selbst immer mehr als ein ernstzunehmendes Medium. Und so werden auch die Stimmen immer ernster genommen, die sich hier äußern. Und das besonders, wenn es um persönliche Dinge geht. Denn um die Rechte der Personen steht es nicht besonders gut im Netz. Ein Bericht von Philipp Banse.
In Videoportalen wie YouTube finden sich ungezählte Schülervideos, in denen Lehrer gedemütigt werden. Schüler ziehen ihnen die Hosen runter, filmen das Dekolleté ihrer Lehrerin oder halten das Videohandy unter ihren Rock. In Großbritannien ist dieses Cybermobbing weit verbreitet. Und auch deutsche Lehrer finden sich immer öfter an den Pranger gestellt, im Internet diffamiert, wie freiwild, sagt Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des Deutschen Philologenverbandes. Fotos von Lehrern würden in Pornos hineinmontiert, in Gewaltszenen aus Computerspielen.
Eine beliebte Form ist, dass eben hier einem Lehrer der Kopf weggeschossen wird, da spritzt dann das Blut, der Kopf rollt runter und dann wird vielleicht noch im Untertext verkündet, warum dieser Lehrer, diese Lehrerin den Tod verdient habe.
Almut Esselborn ist Deutschlehrerin in Hamburg. Sie wurde kürzlich von zwei Schülerinnen angesprochen. Sie stehen in einem Internetforum und werden dort wüst beschimpft, sagten die.
Da hat eben ein Schüler sich bitter über mich beschwert und hat eine ziemlich harte Beschimpfung gegen mein Aussehen, Alter und eben des sexistischen Bereich verwandt und wollte also auch mich anspucken.
Unter dem Eintrag stand der Name des Schülers. Als die 59-jährige Lehrerin den 12-Jährigen zur Rede stellte, wies der alle Vorwürfe zurück. Von solchen Fällen sind dem Philologenverband in Deutschland mehrere Dutzend bekannt. Besonders ins Visier geraten ist das Portal spickmich.de, wo Schüler ihre Lehrer anonym bewerten dürfen. Es würden dabei jedoch nur Noten vergeben, sagt Bernd Dix von spickmich.de. Allerdings können die Schüler ihren Lehrern auch Zitate andichten.
Aber diese Zitate werden ganz explizit vor einer Veröffentlichung von uns geprüft, gecheckt. Es gibt wirklich keine Möglichkeit und da achten wir sehr penibel drauf, dass da irgendjemand diffamiert wird.
Trotzdem fühlt sich eine Lehrerin von spickmich.de verleumdet. Am Dienstag entscheidet das Oberlandesgericht Köln über ihre Klage. Doch nicht nur Lehrer sind unter den Internetopfern. Ungezählte Webseiten bieten Rachsüchtigen jeder Couleur eine Plattform, um nachzutreten. Anonym natürlich. Online-Rache.de zum Beispiel gibt detaillierte Tipps, wie Gekränkte und Verschmähte ihren Kollegen, Nachbarn und Ex-Partnern das Leben schwer machen können. Denn, so der Slogan auf der Seite, was ist besser, als die Vorlieben des Ex für seine Zwecke auszunutzen? Nutzer Amélie Paulin rät verlassenen Frauen zum Beispiel:
Ich würde ihn in einem schwulen Forum anmelden und jedem Interessenten seine Handynummer mitteilen.
Das habe sie selber schon ausprobiert, schreibt sie. All diese Tipps sind redigiert worden. Klarnamen würden sofort gelöscht, sagt Carsten Trojan, Gründer von onlinerache.de, der nicht wollte, dass seine Stimme aufgezeichnet wird. Dass er mit seinen Rachetipps andere anstachelt, Menschen große Probleme zu machen, weiß Trojan von sich. Auf der Seite onlinerache.de seien nur, Zitat, allgemeine Tipps veröffentlicht. Das alles seien Ideen, keine konkreten Handlungsanleitungen, sagt er. Diese abstrakten Ideen lesen sich dann so. Nutzer Holger Liebig zum Beispiel empfiehlt bei verhassten Vorgesetzten, helfe nur
terrorisieren, ihr Luxusauto fotografieren, als Schnäppchen bei Autobörsen anbieten. Dazu Telefonnummer, E-Mail, Adresse. Als Zusatz bitte wegen Schichtarbeit morgens zwischen 4 und 5 Uhr anrufen.
Das versteht Seitenbetreiber Trojan nicht als Aufforderung, sondern nur als, Zitat, Satire zum Schmunzeln. Doch wenn gedankenlose Spaßvögel Trojans Tipps umsetzen, vergeht den Opfern das Lachen sehr schnell. Ihre Klagen sind nachzulesen in belebten Foren wie internetvictims.de. Der Rechtsanwalt Wolfgang Frese vertritt Menschen, die eines Tages intime Videos und Nacktfotos von sich im Netz fanden.
Wer sich nun im Einzelnen diese Bilder anguckt, ist dabei gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, dass der Betroffene eigentlich immer denkt, jeder hat mich jetzt schon einmal nackt oder in dieser Situation gesehen. Und das ist natürlich eine starke seelische Belastung, die nicht jeder so bewältigt.
Am Pranger ein Leben lang. Freses aktueller Fall zeigt, welche Macht das Internet jedem von uns gibt über das Leben anderer. Freses Mandantin hat in einer Tauschbörse Nacktfotos von sich entdeckt. Sie verdächtigt ihren Ex, stellt Strafanzeige. Doch die Bilder sind in der Welt. Unkontrollierbar, nicht mehr einzufangen. Und so nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Der Sohn ihres Chefs sieht die Fotos, zeigt sie seinem Vater. Die bloßgestellte Frau, in gehobener Position für die Öffentlichkeitsarbeit eines internationalen Unternehmens tätig, wird entlassen. Ihr Rechtsanwalt Wolfgang Frese.
Die Situation ist natürlich brenzlig, denn erst einmal hat man einen sehr guten Arbeitsplatz, der auch sehr gut bezahlt ist und verliert diesen plötzlich aufgrund dieser Geschichte. Und muss natürlich dann schon irgendwie sehen, wie man auch wirtschaftlich wieder auf die Füße kommt. Und das vor diesem Hintergrund ist schon sehr schwer.
Das Strafverfahren läuft, vielleicht bekommt die Frau Schmerzensgeld, vielleicht eine Abfindung. Aber das kann Jahre dauern. Vor allem, wenn die Server im Ausland stehen, wie im Fall der Seite meineex.net. Enttäuschte Liebhaber laden hier Nacktbilder ihrer Ex hoch. Doch das Telefon hebt niemand ab, E-Mails bleiben unbeantwortet. Rechtsanwalt Frese rät daher,
man kann allen Mädchen eigentlich nur raten, sich nicht nackt fotografieren zu lassen von ihren Liebhabern. Aber wir werden also nicht darum herumkommen, hier so eine Art Internetpolizei einzurichten über kurz oder lang.
Philipp Banse hat recherchiert, wie es im Netz um das Persönlichkeitsrecht bestellt ist. Man kann sich das ja selbst einmal vorstellen. Gestern ist man noch ein ganz normaler Angestellter in einem ganz normalen Betrieb ohne nennenswerte Einträge bei Google und plötzlich taucht man im Netz in Verbindung mit irgendeiner kriminellen Vereinigung auf. Man findet sein Foto auf Seiten, wo es nicht hingehört oder entdeckt Berichte, die intimste Details des eigenen Lebens offenbaren. Im Internet scheint es rechtlich besonders schwer zu sein, Diffamierungen Grenzen zu setzen. Darüber wollen wir jetzt mit Thomas Hören sprechen, Professor für Informations- und Medienrecht an der Universität Münster. Guten Tag, Herr Hören.
Guten Tag.
Wie beurteilen Sie denn den derzeitigen Umgang mit Persönlichkeitsrechten im Netz? Da gibt es ja ganz offensichtlich haarsträubende Geschichten.
Ja, das ist ein katastrophales Problem, das jetzt auch seit einigen Jahren furchtbare Auswüchse genommen hat. Schwierig wird es eben deshalb, weil viele meinen, sie könnten im Internet alles publizieren, was sie meinen und sind sogar ganz irritiert, wenn sie auf einmal mit Anwälten oder mit Beschwerden der Betroffenen konfrontiert werden. Also hier ist auch ein Mentalitätsproblem, nicht nur ein juristisches Problem.
Haben denn die Klagen, die so die Verletzungen des Persönlichkeitsrechts betreffen, haben die zugenommen?
Ja, es gibt immer mehr Beschwerden, es gibt auch immer mehr Personen, die es nicht bei Beschwerden belassen, sondern schlichtweg klagen. Und da muss man denen, die solche Sachen ins Netz stellen, auch sagen, ihr habt da große Haftungsrisiken und da kommen große Prozesse auf euch zu.
Wie sieht das denn aus? Wie erfolgreich ist denn so eine Klage? Wie geht man vor, wenn man diffamierende Texte über sich selbst im Netz findet?
Diejenigen, die diese Texte ins Netz gestellt haben, die kann man natürlich direkt auch in Anspruch nehmen. Das Problem ist oft nur, man weiß nicht, wer es getan hat. Die neue Rechtsprechung sagt aber, nicht nur derjenige ist verantwortlich, der was ins Netz gestellt hat, sondern auch derjenige, der ein Portal bereithält. Denn denen treffen doch jetzt gesteigerte Prüfungspflichten und der muss sofort reagieren, wenn er von einer entsprechenden Beschwerde Kenntnis hat.
In dem Beitrag wurde ja so dieser Fall erwähnt, dass der Server im Ausland steht. Was macht man denn dann? Also da erreicht man niemanden und an wen schickt man denn dann die Klage überhaupt?
Ja, der Rat, der gerade gegeben wurde in dem Beitrag mit der Polizei, der Internetpolizei, ist wohl nicht realistisch. Man wird es hinnehmen müssen, dass es Betreiber im Ausland gibt, die man nicht erreichen kann. Wobei man sagen muss, innerhalb Europas haben wir doch ein einheitliches Haftungssystem, sodass man da was machen kann. Die Probleme liegen im außereuropäischen Ausland, vor allem auch in den USA, weil die noch ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit haben. Der Ratschlag kann nur sein, sich diejenigen hier rauszupicken, die hier für die Verbreitung dieser Sachen zuständig sind. Also wenn zum Beispiel ein deutsches Portal auf solche Dinge verweist, dann hat man wenigstens jemanden, den man auch dann in die Haftung nehmen kann.
Würden Sie denn sagen, dass jetzt zum Beispiel in Deutschland, wenn mir so ein Fall passiert, da die rechtlichen Grundlagen ausreichend sind im Persönlichkeitsrecht oder müsste man da auch die rechtliche Grundlage ausbauen?
Das Problem, was wir hier in Deutschland noch haben, ist, dass die Schadenshöhe so klein ist. Also diese, wenn es um Schmerzensgeld und Ähnliches geht, da reden wir über kleine Beträge von 2.000 bis 3.000 Euro. Und wenn man sich die Verletzungen anguckt und wie betroffen Leute sind, bis eben hin zur Kündigung, dann deckt das niemals diese 2.000 bis 3.000 Euro ab. Wir müssen auch unsere Rechtsprechung zum Schmerzensgeld nochmal deutlich überdenken.
Wenn man jetzt mal die Geschichte von der anderen Seite sich anschaut, also von der Position eines Bloggers zum Beispiel, der sich kritisch mit einer öffentlichen Person beschäftigt oder auch mit bestimmten Firmen sich auseinandersetzt. In dieser Hinsicht kann ja ein Blog auch Aufklärung bieten und ist auch eine Art redaktionelles Angebot, was eine bestimmte Qualität hat. Wenn man jetzt das Ganze rechtlich überreguliert, zerstört man da nicht diese Funktion auch?
Ja, man muss ja bei diesen Blogs aufpassen. Wir haben ja juristisch eine klare Aussage, die heißt, jeder darf seine Meinung äußern, ob er Journalist ist oder nicht. Die Meinungsfreiheit ist verfassungsrechtlich geschützt. Das ist zum Beispiel eben auch, wenn Schüler ihre Lehrer kritisieren wollen, können sie das tun und diese Meinungsfreiheit kann man ihnen nicht nehmen. Schwierig wird es eben dann bei Tatsachenbehauptungen. Falsche Tatsachenbehauptungen darf weder ein professioneller Journalist, geschweige denn, dass ein nicht professioneller Journalist einen Blogger aufstellen. Und die es machen, kann man nur warnen und sagen, das hat mit journalistischer Freiheit nichts mehr zu tun oder mit Zensur. Tatsachenbehauptungen müssen richtig sein. Werturteil ist was anderes.
Das ist ja natürlich dann schon ein großer Unterschied auch zu den klassischen Medien. Da hat man natürlich immer ganz klar den Urheber oder den Autoren und kann dann einfach das Medium verklagen. Das ist im Internet natürlich wirklich viel schwieriger, ne? Wenn falsche Tatsachen behauptet werden.
Ja, wobei, wie gesagt, wir halten uns jetzt seit neuester Rechtsprechung, seit 2 Jahren, nicht mehr nur an den Urheber des Beitrags, sondern an alle, die an der Verbreitung sich beteiligen. Das kann einer sein, der ein Portal aufbaut. Das reicht sogar schon Link aus auf jemanden, der falsche Tatsachen ins Netz stellt. Das kann schon eine Haftung auslösen. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Beteiligten.
Man hört ja manchmal von so Unterlassungsklagen, die einfach pro forma jetzt mittlerweile schon losgeschickt werden, wo einfach behauptet wird, das sind falsche Tatsachen. Und irgendwo schränkt das natürlich schon auch ein, aufklärend über Dinge zu berichten, die durchaus auch kritisch zu sehen sind, oder?
Ja, man muss da aufpassen. Man muss sich klar werden, wenn man einen Blog aufbaut, dann ist man in der Tat in einer Position wie ein klassischer Journalist. Man hat eine unglaubliche mediale Wirkung unter Umständen. Und man muss sich dann auch wappnen wie ein Journalist und sich kundig machen. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe, die Unterlassungsbegehren rausschicken, die überhaupt nicht passen. Und da muss man sich dann auch zur Wehr setzen. Man muss sich anwaltlich beraten. Aber man muss auch in Kauf nehmen, dass durchaus mal eine Unterlassungsklage dann auch durchkommt und Erfolg hat.
Wie sieht Ihrer Meinung nach der Kompromiss aus? So ein Kompromiss zwischen Meinungsfreiheit und Schutz des Persönlichkeitsrechts, müsste man dann noch so etwas Neues austarieren?
Meines Erachtens erstmal das Wichtigste, dass die Blogger begreifen, was sie da eigentlich tun. Dass sie sich in einem massenmedialen Zusammenhang bewegen, den sie auch mögen, den sie lieben und pflegen, aber da müssen sie sich auch mit den Rechtsregeln vertraut machen. Also es fehlt eine grundlegende Erziehung sozusagen in dem Bereich und ein Wissen darüber, was man als Blogger machen darf und was nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, die Blogger sollten sich auch nicht abschrecken lassen und jetzt gar nichts mehr tun, sondern sie sollten den Satz mitnehmen, die Meinungsfreiheit ist immer geschützt, auch im Rahmen eines Blogs, aber bitte aufpassen bei Blogs und Ähnlichem, was falsche Tatsachenbehauptungen angeht.
Thomas Hören war das, Professor für Informations- und Medienrecht an der Universität Münster. Vielen Dank für das Gespräch. Brauchen wir eine Internetpolizei? Sind Sie schon einmal Opfer von Netzdiffamierung geworden bzw. haben den umgekehrten Fall erlebt und können sich vor Unterlassungsklagen kaum noch retten? Sie können uns Ihre Erfahrungen mitteilen und mitdiskutieren auf der Seite www.breitband-online.de. Und jetzt Musik aus dem Netz mit Martin Riese.
Breitband, Netzmusik.
In der Netzmusik geht's heute um den Popbereich, der am meisten mit Verletzung von Persönlichkeitsrechten zu tun hat oder zumindest damit spielt. meistens wenig lustig, dieses Spiel. Rap haut drauf, auf Frauen, auf Schwule, angeblich Schwache, auf Rapper-Konkurrenten, auf wen auch immer. Dissen heißt das da, und der Ursprung ist der klar, mediengerecht aufgearbeitet in dieser Nummer.
Everybody, ich erzähl euch ein Geheimnis. Mal sehen, ob Rap Deutschland für den Scheiß bereit ist. Ich krieg ne Zeitschrift, was daran so toll wär. Ich sag es dir, die Zeitschrift ist Gold wert. Genug der Worte, ich lese es euch vor, denn sofort, denn hier stehen die Schlagzeilen von morgen. Groß auf dem Cover ein Bild von Xavier Naido mit nem Joint in der Bibel vor nem goldenen Mikro. Zu Seite 2, ich schlage sie auf. Eisfeld sagt, ey Digga, ich war eine Frau. Darunter vor Music, guck, was man über die schreibt. Afro wär jetzt stumm, weil er bei Jams zu viel schreit. Bambi, die Fanta 4 können wieder hoffen. Sind nominiert für den besten deutschen Film, die 4 Kartoffeln. Da steht massive Töne, lest die letzten Zeilen. Artikel werde reich mit den Waxen rein. Dass das Atomkraftwerk in Biblis endlich gesperrt ist. Alle Leute der Umgebung schon fast aus sind wie Ferris. Dass angeblich ein Alien durch Deutschland zieht. Doch die Zeitung gibt den Warnung, es war Roy Marquis. Blätter sie um, blätter sie um. Was steht da in meiner Rap-Zeitung? Blätter sie, blätter sie, blätter sie um. Was steht da in meiner Rap-Zeitung? Blätter sie um, blätter sie um. Was steht da in meiner Rap-Zeitung? Blätter sie, blätter sie, blätter sie um. Was steht da in meiner Rap-Zeitung? Frankfurt, Hazard ist jetzt Millionär. Kauft Aktien von Necro, feuert Sido und Flair. 55, was schreiben die denn über die? Übertreiber sitzt mal wieder in der Psychiatrie. Taucher zogen Cassandra Steen aus dem Fluss. Laut Polizei befindet sich Bushido auf der Flucht. Valeska hat geheiratet, es kann nicht wahr sein. Die Zeitung gratuliert Frau Valeska Stein. Der Schildeko geht's gut, Max Herre geht's heute schlecht. Denn Joy Dana Lane heißt neuerdings Joy Fresh. Genug vom Tratrack, geht heute denn mit wem? Da steht Flair, wurde mit einem neuen Boyfriend gesehen. Werbung, Sido, Rest in Peace, Tribüt-CD. Was zurück, Sidos Tod, meine Güte, wie? Da steht was von Kalusha, den sie als Schütze nennen. Und irgendwie, das Kugeln halt keine Rücksicht kennen. Blätter zum Sportteil, krass, dass die das da schrieben. Der Verein Royal Bunker wäre abgestiegen. Romy Boxen wieder Xavier oder King K.O. Die Zeitung schreibt, Moses Pelham schlug den Inder tot. Blätter sie um, blätter sie um. Was steht da in meiner Rap-Zeitung? Blätter sie, blätter sie, blätter sie um. Was steht da in meiner Rap-Zeitung?
Im Deutschlandradio Kultur Schlagzeilen von Mike Crush. Und diesen Track finden Sie wie alle anderen in der heutigen Breitbandnetzmusik im umfangreichen Download-Archiv von hiphop.de. Das ist die größte deutsche Online-Plattform, die es zu dieser Subkultur gibt. Was Dissen bedeutet, weiß da jeder und inzwischen auch das große Duden-Fremdwörterbuch.
Dissen, aus dem Amerikanischen, umgangssprachlich to diss, herabsetzen, beschimpfen. Besonders in der Sprache der Rapper, verächtlich machen, schmähen.
Es gibt ganze Websites mit Diss-Sprüchen gegen jedermann, geeignet für die tägliche Jugendkonversation. Und es gibt für Fortgeschrittene Foren im Internet, in denen ganze Rap-Battles ausgetragen werden, also Wettkämpfe um die besten Reime, und wirklich sportlich geht's da selten zu. Es geht um übertrieben positive Darstellung von sich selbst und übertrieben negative von anderen. Im echten Leben war sowas mal ein echter musikalischer Wettkampf mit gewissen Grenzen. Die Familie des Gegners beschimpfen war da zum Beispiel noch verboten. Die Tabus sind längst gebrochen, schon bei jedem Schulhofdisput. Dissen kommt vom Wort Disrespect, also ohne Respekt. Und Respekt, das war mal einer der zentralen Begriffe im Hip-Hop. Heute ist einer schon stolz, wenn über ihn geredet wird, egal wie.
Sie sprechen von mir, ich hab es geschafft. Ich bin jetzt ein Star, aus eigener Kraft. Wenn keiner mich mag, mag ich's einfach allein. Highlight steht kurz für, wie geil kann man sein. Hörst du den Chor singen, als wären wir bei Optik. Doch das ist der Botschaft, King Jewels und Toxic. A-Major-Labels sind Schmuckeln wie Zelda. Wer braucht diese Bitches, ich mach es mir selber. Ich bin schon ein Star, ich seh schon gut aus. Ich kauf mir den Scheißdreck und geh damit raus. Ich kenn diese Rapper, die meisten sind nett. Ich brauch nicht mehr Features, Mob Deep ist perfekt. Alles was ich brauch sind noch mehr Fans und mehr nicht. Ich schau auf die Kacke und halte es ehrlich. Was ich mach ist neu, es ist nicht das was er macht. Ein Unterschied wie zwischen Weihnachten und Wehrmacht. Chill ist ein Highlight, zieh das im Leben. Wenn du kein Plan hast, frag es allein. Chill ist ein Highlight, zieh das im Leben. Wenn du kein Plan hast, frag es allein.
Chill, es ist ein Leid, zieh das im Leben. Wenn du kein Plan hast, frag besser wen. Chill, es ist ein Leid, zieh das im Leben.
Das ist noch die Frage, ob Toxic und King Jules wirklich den Plan haben. Frag besser wen, heißt dieser Track der selbsternannten Ruhrpott-Prolls, die zur gerade nachgewachsenen, inzwischen mindestens vierten Generation deutscher Rapper gehören. Und die sind natürlich längst von dem entfernt, was der ursprüngliche Hip-Hop mal wollte und angeschoben hat. Soziale Ungerechtigkeiten formulieren, Respekt einfordern, neue Communities bilden, sich ausdrücken. Die Ghettos von New York sind nicht die von Berlin-Reinickendorf und auch nicht die Studios von Los Angeles, wo der heutige Mainstream entsteht. Da und in den subkulturellen Strömungen darunter ist Hip-Hop inzwischen in großen Teilen reaktionär und homophob, gewaltverherrlichend und frauenfeindlich, sexistisch, manchmal antisemitisch. Warum? Darüber mehr am zweiten Teil der Netzmusik. Vielleicht liegt's auch daran, wie es Adi Millionadi im Song »Es tut mir leid« formulieren. Rap ist heute nur ein zynischer Tabu.
Egal wer auf deinem Dreckstipp ist, mit wem du Backstage shitst, am Ende Hood wie 1984, Fat Laces, mein Look ist 1994, Adidas und Tarnjacke, so steh ich an Hip-Hops Grab und halte meine Mahnwache. Tief in Babylon erlieg ich den Versuchungen, deshalb ist mein Rap nur ein zynischer Tabubruch. Mein Kopf wurde geformt, von Sex, Drugs und Rock'n'Roll, wächst Gras und Doppelkorn, Rap war zum Rottenkorn. Früher war ich unbeschwert, ein Junge auf einem Skateboard, jetzt richte ich meine Wurm auf den medialen Brainwash. Du arme Sau, siehst Tag geschaut, du siehst dann in den Wahnsinn nicht. Ich blick durch die Matrix, Bitch, wenn ich auf die Straße piss. Ich wollte in der Gala stehen, mit meiner Frau zu Prada gehen, zu meinem kleinen Gala gehen, in meinem Haus am Gardasee. Doch ich wurde zum Eremit, den es in die Berge zieht. Ein weißer Wolf, frei und stolz, vor dem deine Herde flieht. Sie, ich schäm mich nicht, weil ich Rap und Abitur hab. Ich hasse stumpfen Rap, weil ich ein Herz für die Kultur hab. So dreh ich weiter pur dran und unterricht die Unterschied. Denn Wissen ist die Macht, mit der die Oberschicht dich unterkriegt.
Es tut mir leid,
doch einer muss es ja tun, muss Rap zurückholen aus den Clubs in die Hof.
Es tut mir leid,
doch es gibt keinen besseren Weg, außer für ein besseres Geld.
Es tut mir leid,
doch einer muss es ja tun, muss Rap zurückholen aus den Clubs in die Hof.
Es tut mir leid,
doch es gibt keinen besseren Weg, außer ich bin kein hochbetuchter Snob, ich bin kein alberner Bengel, ich bin ein sturer Bock, ein gefallener Engel. Sag dem großen Bruder, ich zieh Nasen vorm Ficken, schon zum Satelliten meiner Hure auf Arsch und Titten. Ich bin wie der Knast, ich zerbrech dir den Kopf mit Rhymes, die so krass sind wie Gespräche mit Gott. Ich leb in einem Loch, in der Gegend voll Schmocks, wo die Sonne nie scheint, doch es regnet sehr oft. Hier sind die Häuser grau, die Wände zugedeckt, und nicht selten sind die Hände der Menschen blutbefleckt. Für viele Mütter ist nur die Glotze ein guter Freund, denn ihre Töchter geben Kopf für einen Zug am Joint. Hier gibt es keinen Wald, Bäume oder Jägerzäune, und wenn es knallt, dann platzen Lebensträume. Ich stehe alleine für Rap in seiner Reinform, der letzte Mohikaner, das verfickte letzte Einhorn. Um mich rum nur Cyborg, dressierte Androids, sie strugglen für Einkommen, ich trainiere wie ein Shaolin. Bitch please, ich spiel Frisbee mit ihren Kniescheiben, reiß Rippen raus und form daraus Peace.
Es tut mir leid,
doch einer muss es ja tun, muss Rap zurückholen aus den Clubs in die Hof.
Es tut mir leid,
doch es gibt kein besseren Weg, außer für ein besseres Geld.
Es tut mir leid,
doch einer muss es ja tun, muss Rap zurückholen aus den Clubs in die Hof.
Es tut mir leid,
doch es gibt keinen besseren Weg, außer für ein besseres Leben.
Es tut mir leid,
es tut mir leid, es tut mir leid.
Auf unserer Webseite gibt es die Netzmusik auch zum Nachhören und natürlich finden Sie dort auch Links zu den entsprechenden Labels und Interpreten.
Breitband. Besprechung.
I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here.
Ein Ausschnitt aus dem Kultfilm Matrix aus dem Jahr 1999. Der Titel steht seitdem für das Nebeneinander zweier Lebenswelten, einer künstlichen, der Matrix, die sich von der realen radikal unterscheidet. Natürlich lässt sich der Begriff auch hervorragend anwenden, wenn man heute von digitalen Simulationen spricht, Second Life oder der zunehmenden Verschmelzung von On- und Offline-Communities. Der Physiker Jim Bagot fasst den Begriff allerdings noch weiter weiter. In seinem Buch Matrix, wie wirklich ist die Wirklichkeit, geht er der Frage nach, ob man überhaupt zu grundlegenden Aussagen über die Wirklichkeit kommen kann. Er bezieht sich dabei auf Erkenntnisse aus der Philosophie, aus den Sozial- und Naturwissenschaften, lässt sich aber auch von populären Romanen und eben auch von Filmen wie Matrix inspirieren. Wolfgang Neuhaus, Journalist für digitale Kultur und ebenfalls ein großer Matrix-Spezialist, hat das Buch gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo.
Warum orientiert sich ein Wissenschaftsautor wie Jim Baggett bei seiner Analyse von Wirklichkeit an der Botschaft von Filmen wie Matrix?
Matrix hat eine gewisse Potenz. Es ist einfach ein Film, der durch seine sehr intelligente Machart halt unglaublich viele Zugänge eröffnet. Also es gibt sowohl religiöse als auch eher vielleicht zeitgeistige philosophische Interpretationen oder auch politiktheoretische. Und das nutzt einfach Baggett nur aus. Also er nutzt den Interpretationsüberhang von Matrix für sein eigenes Buch gewissermaßen.
Also er betrachtet die Wirklichkeit aus drei Perspektiven, Gesellschaft, Philosophie und Physik. Was will er durch so einen interdisziplinären Ansatz herausfinden?
Na, die große Frage ist eben, ob man zu irgendeiner wirklich grundlegenden Aussage über die Wirklichkeit kommen kann. Es gibt ja ein berühmtes Beispiel aus dem Film, ein berühmtes Zitat, wo Morpheus eben der Figur Neo, die Zuhörer werden es kennen, anbietet, wenn er die rote Pille nimmt, dann zeige er Neo den Grund des Kaninchenbaus. Also wie kommen wir zu diesem Kaninchenbau oder an das Ende? Und da experimentiert er mit drei Ansätzen. Er selbst als Physiker ist natürlich besonders in den naturwissenschaftlichen Theorien zu Hause. Er referiert aber auch Theorien über die soziale Konstruktion von Wirklichkeit. Und das vergleicht er auch mit einer eigentlich ganz anderen Art von Matrix, nämlich der Werbung, die uns also alle einlullt mit irgendwelchen Illusionen. Und das bringt er in dem ersten Kapitel zusammen. Und in dem zweiten Kapitel ist es eben ein Abriss der Philosophiegeschichte, wobei die Philosophie doch sehr stark konfrontiert wird mit Ergebnissen aus den Neurowissenschaften. Und dann zum Schluss eben das Kapitel der Physik, wo es dann auch gelegentlich dann mit Schleifen, Quanten, Gravitation und solchen Begriffen zur Sache geht. Und das sind also drei Versuche, die Matrix zu fassen. Man kann eben fragen, ob es wirklich gelungen ist, weil es eben eigentlich so ein bisschen auch sehr unverbindlich bleibt.
Welche Argumentation fanden Sie denn am gelungensten?
Ich persönlich als Kulturwissenschaftler bin natürlich auch sehr stark geprägt von Theorien über soziale Konstruktion. Natürlich leben wir in gebauten Welten und das Spiel der Zeichen ist ein unglaublich wichtiges Spiel, was auch ein bisschen in den Naturwissenschaften ja reicht. Also wir sind sprachliche Wesen und benutzen Zeichen, um uns in dieser Kultur zu verständigen. Das ist natürlich sehr wichtig. Und er hat sicherlich auch recht mit dieser Kritik an der Konsumgesellschaft, dass wir also mit Illusionen und Botschaften bombardiert werden, die in Anführungszeichen nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Es gibt ja noch den lerntheoretischen Ansatz, das bringt ja im ersten Kapitel zusammen. Und im zweiten geht es dann eher um Erkenntnistheorie, das ist eigentlich etwas anderes. Da geht es um die grundsätzliche Frage, wie wir Wirklichkeit erkennen können. Und da diskutiert er erst die Philosophie, um dann allerdings der Philosophie zu sagen, dass wir eben einen an eine ökologische Nische angepassten Sinnapparat haben, der eben auf eine ganz bestimmte Weise Informationen von außen verarbeitet. Und aufgrund dieser Information wiederum, die er gibt, könnte man dann die Philosophie wieder neu diskutieren. Und er bleibt ja auch eigentlich irgendwann stecken und sagt dann eben nur, dass es eben so eine von außen nach innen Bewegung gibt. Also elektrische Muster werden hervorgerufen durch äußere Objekte im Inneren und dann die eigentliche Interpretation dieser äußeren Objekte findet erst im Gehirn statt.
Also die Philosophie hat sie dann auch nicht wirklich überzeugt, sozusagen, zumindest seine philosophische Erklärung.
Es ist schon sehr umfangreich, also 2.500 Philosophiegeschichte auf wenigen Seiten und es ist durchaus sehr geschickt, sie mit den Ergebnissen der Neurowissenschaften zu konfrontieren. Also der Punkt, auf den er hinaus will, ist, dass eben einmal die materielle Wirklichkeit eigentlich den Geist erst erzeugt. Sie ruft ihn hervor, wobei der Geist aber doch auch beteiligt ist an dieser Wirklichkeitsinterpretation. Das ist eben so ein Wechselspiel. Und da kann man vielleicht ihm auch einen Vorwurf machen, dass es da möglicherweise auch ein Defizit bleibt, weil gerade im letzten Kapitel verfällt er doch am Ende wieder in einen sehr starken Empirismus. Also er macht dann das Experiment, das Beobachtbare und die Messung stark, obwohl er vorher in den Kapiteln dann doch wieder sehr stark davon geredet hat, dass wie sehr wir in Modellen verfangen sind, die wir uns über die Wirklichkeit machen.
Ist das denn überzeugend oder würden Sie das kritisieren, dass er sagt am Ende, ja, die Messungen oder die Möglichkeiten, irgendwie Dinge empirisch zu fassen, sind in den Naturwissenschaften doch am ehesten gegeben?
Ja, er erwähnt aber selber ein Beispiel für seine Folgerung, dass man den Kaninchenbau eben nie erreichen kann. Also man kann das Ende eben nie entdecken. Und das ist die Stringtheorie. Die Stringtheorie ist bis heute nicht durch Experimente bewiesen. Das ist eine rein theoretische Vorstellung. Und die führt ja als Argument dafür an, dass man das Grund des Kaninchenbaus eigentlich nie erreichen kann. Insofern verstehe ich seinen Empirismus am Schluss nicht so ganz.
Leben wir denn jetzt in einer Wirklichkeit oder nicht?
Wir sind dazu gezwungen, natürlich in der Wirklichkeit zu leben, allein durch die Prozesse der Evolution. Das erwähnt er in dem zweiten Kapitel. Die neuronalen Grundlagen ermöglichen uns das Überleben in einer ökologischen Nische. Also wir erkennen eine Wirklichkeit insofern, als dass wir in einer ökologischen Nische überleben müssen. Also der Sinnesapparat ist darauf abgestellt. Was dann er mit dem Beispiel ergänzt, dass eben die Fledermaus einen anderen Sinnesapparat hat und insofern auch in einer anderen Wirklichkeit lebt. Und die Frage ist dann eben, wie weit man diese Begrenzung durch diesen Sinnesapparat eben überwinden kann. Und das ist offen.
Vielen Dank für das Gespräch. Mit Wolfgang Neuhaus sprachen wir über das aktuelle Buch von Jim Baggett, Matrix oder Wie wirklich ist die Wirklichkeit, ist 2007 im Rowohlt Taschenbuchverlag erschienen. Es hat 351 Seiten und kostet 9,90 Euro.
Breitband, Medien und Meinungen.
Kopierschutzgegner, aber kein Info-Hippie. Seit 3 Wochen ist der Roman Backup des Amerikaners Cory Doctorow als kostenfreier Download in Deutschland verfügbar. Der Autor und Blogger Doctorow zeigte sich in einem Interview der Taz in dieser Woche als Gegner digitaler Kopierbeschränkungen. Kopieren ist für ihn eine der integralen Kulturtechniken des 21. Jahrhunderts. Andererseits aber sei auch er kein Info-Hippie, der für die uneingeschränkte Befreiung des geistigen Eigentums stehe. Er verteile seine Bücher auch aus Marketinggründen kostenlos im Netz, weil er so viele wie möglich verkaufen und steinreich werden will. Online-Journalismus auf dem Prüfstand. Als seelischen Extremismus bezeichnete FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher anlässlich einer Preisrede die unkontrollierte Ausbreitung pornografischer und krimineller Inhalte im Internet. Gleichzeitig sprach er von einer nachhaltigen Bedrohung der Zeitung durch die gebührenfinanzierten Online-Etats der öffentlich-rechtlichen Sender. Peter Buttgust, Intendant des SWR, antwortete in der Süddeutschen Zeitung, statt uns medienpolitisch zu bekriegen, sollten wir uns eher miteinander vernetzen. Zum Beispiel könnte die ARD Nachrichten und Magazinbeiträge für die Online-Angebote der Zeitungen zur Verfügung stellen. Auch Schirmacher bemühte sich um Klarstellung. Seine Rede sei ein Plädoyer für die Koexistenz von Tageszeitung und Internet gewesen. Alles andere seien reaktionäre Verzerrungen. Digitale Beschattung im Alltag. Zuerst hatte der Soziologe Wolfgang Sowski eine Streitschrift mit dem Titel »Verteidigung des Privaten« vorgelegt. Darin warnte er energisch vor der digitalen Observierung durch Staat und Wirtschaft. Nun legt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz nach. Peter Schaars Buch mit dem Titel »Das Ende der Privatsphäre« geißelt Gesundheitskarte, Online-Durchsuchungen, Biometrie, Maut und E-Government als digitale Unterhöhlung des Alltags. Die Taz lobt das Buch als Warnruf, das auch komplexe Zusammenhänge verständlich macht. Die Süddeutsche Zeitung empfiehlt Schaars Buch nur bedingt. Die Obsession vom bösen Staat habe bei ihm zu einigen Übertreibungen geführt. Der Tod endlich mit eigenem TV-Sender. Ethos TV soll Ende des Jahres via Satellit auf Sendung gehen, wie Geschäftsführer Wolf Tillmann Schneider vor wenigen Tagen bekannt gab. Gleichzeitig versichert er, es solle sich nicht um einen Fernsehshop für Särge und Urnen handeln. Vielmehr dienten Dokumentationen und Reportagen zur Wahrung der jahrhundertealten Trauerkultur. Es können jedoch auch persönliche Nachrufe in Auftrag gegeben werden.
Medien und Meinungen im Deutschlandradio Kultur, zusammengestellt von Markus Heidmeier. Und jetzt Netzmusik mit Martin Riesel.
Breitband, Netzmusik.
Im zweiten Teil der Netzmusik gehen wir mal tiefer in das rein, was als Dissen begonnen hat und mit fortschreitenden Tabubrüchen und damit einhergehenden Verletzungen der Persönlichkeit inzwischen alltäglich geworden ist. In Teil 1 haben sich Adi Millionardi eben noch für diese Entwicklung fast entschuldigt. In der folgenden Nummer zeigen sie gemeinsam mit den Asphaltliteraten, wo heute sprachlich und inhaltlich der Hammer hängt.
Auf den Scheiß dreh durch!
Morgen brennt die Welt!
Du schreist das Weites krank!
Doch erkennst dich selbst!
Der Scheiß ist dreckig, halt hier weg, dreckig, verdorben und fucked up!
Mach die Augen auf und seht, was ihr auf uns gemacht habt!
Auf den Scheiß dreh durch!
Morgen brennt die Welt!
Du schreist das Weites krank!
Doch erkennst dich selbst!
Der Scheiß ist dreckig, halt hier weg, dreckig, verdorben und fucked up!
Mach die Augen auf und seht, was ihr auf uns gemacht habt!
Rap Jeffrey Dahmer ist back
Drama. Ich hab Hunger, weil ich jetzt ein Jahr auf FDH war. Ich such die Superstars am Dieter Bohlen und Estefania. Erschieße die Idioten und fress dann die Kadaver. Alter, watch mich live, wie ich Tieren den Kopf abbeiß. Ich bin so heiß, ich schwitz mein Wichsen und ich schlaf auf Trockeneis. Ich kotze rein, bin heftig, Nutten spucken mich an. Doch ich blow up, ich hab beim Rappen den Raketenrucksack an. Kann ja sein, dass ab und zu noch wir metzen euch ab. Wir großen Temp, wir klassen Treppen, was halt Battle ist fuck. Bitch, ich tackle dich ab und dann dance ich ab. Ich griff zum ersten Mal zum Mic und hat's direkt gepackt. Mir verbrennt an einem Tag, da gibt's noch nicht mal viel zu blenden ab. Vielleicht ein breites Wissen, doch ihr könnt jetzt wie Studenten. Und wenn ein neuer Traum zerplatzt von mir, ich frag, hat wird gelogen. Hör das bald, wir retten euren Arsch wie Popologen.
Ich häng mit Jay-Z und Nas, plus vier Ladies im Bad. Koks und Shampoos sind alle, doch an Kenny holt nach. Ich bin King the fucking Kong, Nummer 1 seit Tupac starb. Der letzte weiße Don und Minori, Superstar. Also was, wollt ihr blassen Vogel scheuchen? In der Schwärze eurer Wackness ist mein Rap die Notbeleuchtung. Auf euren deutschen Rap geb ich einen feuchten Dreck wie Muren. Und wenn das Leben eine Bitch ist, dann leck ich die Hure. Und nach den Zeugenaussagen von Schlammcatcherin ist mit Mardi zu ficken wie mit Bud Spencer zu ringen. Schlitz pissende Gaylord, zerpiss ich mit dem Skateboard. Mix mir ein Wodka Aspirin und fühl mich wie Liz Taylor.
Guck die Zeit, dreh durch,
morgen brennt die Welt.
Du schreist, das Wald ist krank,
doch erkennst dich selbst.
Der Scheiß ist dränker als ihr Weg, dreckig verdorben und fucked up.
Mach die Augen auf und seht, was ihr aus uns gebackt habt.
Guck die Zeit, dreh durch,
morgen brennt die Welt.
Du schreist, das Wald ist krank,
doch erkennst dich selbst.
Der Scheiß ist dränker als ihr Weg, dreckig verdorben und fucked up.
Deutschland Radiokultur, Netzmusik. Die Asphaltliteraten featuring Adi Millionadi waren das mit dreckig, verdorben und fucked up. Die Asphaltliteraten, das sind 80 irgendwie kulturell gebende Straßenpoeten aus Kaiserslautern. Und die haben in diesem Song vieles von dem reingepackt, was an sprachlichem wie thematischem Hintergrund eine Rolle spielt in der aktuellen deutschen Rap-Szene. Fast noch eine einfühlsame Einführung war das, was die bösen, bösen Jungs von Agro Berlin und ihren ganzen Nachahmern dagegen raushauen, an sexistischen, gewaltverherrlichenden und schwule oder scheinbar schwache diskriminierenden Formulierungen, das hat längst Ausmaße angenommen, die liegen jenseits jugendlicher Grenzüberschreitungstests. Die Dämme sind gebrochen, Tabus sind tabu, Respekt ist out, Moral sowas von mega out. Und die Folge, das Böse ist immer und überall, lacht dreckig und meint's aber ernst. Ganz im Ernst.
Menschen, Feind, ihr dachtet, Abdel ist ein Hater, doch ich bin ein Menschen, Feind, ich schwör, ich bring dich um und das ist keine Spinnerei. Menschen, Feind, du Arschloch, Dresdner, Fotze, Bastard, Wichser, Spasti, du die Null, du Opfer, Affe, Pimmelfresse, Mistgeburt, Hure, ich bring dich um, ich schlag dich tot, ich bin ein Menschenfeind.
Ich kill erst LM Green, dann missbrauch ich Emily, dann geht's ab zu Lukas Silber, ich schneid Rolex auf Fatality, Juli surf, perfekte Welle, ich schick sie nach Kaolack, die Band ertrinkt, ihr nächster Hit heißt Esse, eng im Leichensack, Grazias Agent kauft Platten, um jetzt endlich zu charten, ich bring sie um und die Bullen finden die Reste im Garten. Sarah Connor hat seit der Geburt vom Baby Migräne, sieht aus wie Nase, ich riech dir mit einem Dremel die Zähne. Janet hat noch Stalker, er droht ihr und sitzt vor dem Fenster, wenn ich die Alte jemals treff, schwör, ich bin nicht konsequenter. Mariah Carey steigt nur aus bei Kerz im Licht und rotem Teppich, sie hatte einen weißen Teppich, plötzlich klebte Blut am Teppich. Yvonne Katterfeld hatte als Ghostwriter Eckrim. Jetzt hab ich ihren Kopf in mein Backpack, Ritner heiratet. Und seit neuestem fickt sie jetzt auf, von wegen Jungfrau, sie ist schwanger, ich geb ihr'n Tritt in den Bauch, denn ich bin
Menschen, Feind. Ihr dachtet, Abdel ist ein Hater, doch ich bin ein Menschen, Feind. Ich schwör, ich bring dich um und das ist keine Spinnerei. Menschen, Feind. Du Arschloch, Dresdner, Fotze, Bastard, Wichser, Spasti, du die Null, du Opfer, Affe, Pimmelfresse, Missgeburt, Hure, ich bring dich um, ich schlag dich tot, ich bin ein Menschenfeind.
No Angels haben sich getrennt und das ist eigentlich auch besser. Jetzt jag ich Sandy durch die Stadt mit einem Schlagstock und Messer und danach schlag ich Vanessa, ihr dicker Arsch ist verpickelt und sollte mir jemand entkommen, greif ich zu anderen Mitteln. Overground sind voll die niedlichen Bengel, ich bring ihn sterben bei, sie singen dabei, schick mir einen Engel. Danach will ich tanzen lernen und geh zu Detlef die Sohn. Er macht ne Choreografie, Pirouette und Ton.
Menschen, Feind. Ihr dachtet, Abdel ist ein Hater, doch ich bin ein Menschenfeind.
Menschenfeind von Mr. Knight. Und wenn Sie diese Nummer vom selbsternannten Großmaul und Hip-Hops ungewolltem Bastardkind unbedingt nochmal nachhören wollen, Playlist und Links dazu finden Sie unter breitband-online.de. Auch in dieser eben gehörten, wie in vielen aktuellen Rap-Nummern, finden sich einige Textstellen, die könnte man als Diskriminierung juristisch verfolgen oder als Angriff auf die Persönlichkeit, wenn es direkt gegen Einzelne geht. Rechtsbrüche? Freiheit der Kunst? Oder pubertäre Auswüchse? Wo und wie man das Ganze einordnen soll, das ist auch in der Szene umstritten. Bei der Popcom gab es dazu vor kurzem eine große Podiumsdiskussion mit vielen Hip-Hop-Magazinen und Aktivisten. Ergebnis? Kein konkretes, aber man sollte immer drüber diskutieren, nicht einfach alles hinnehmen oder gar verschweigen. Das gilt auch für Tracks wie diesen. Finishing Move vom Gelsenkirchener MC Spontan.
Glaub mir, du und deine Hure beiden. Er ist ein Raubtier und er gehört ins Vorabendprogramm wie gute Zeiten. Fuck mein Kumpan Spontan und er zerfetzt deine schwulen Rhyme wie im Duden Seiten. Wir sind Assis und verkaufen an deine Kinder vor der Grundschule Teile. Er liefert dir Themen, über die du nicht reden kannst. Er disst dich ein ganzes Leben lang. Sein Flow richtet große Schäden an.
Auf jeden Mann.
Fick dich mit Stammtisch, fick das Mädchen von nebenan. Wer ist der nächste Mann?
Du hältst ihn ran?
USP ist dran.
Ich hab das Battle angezettelt, du werdest austragen. Dich dissen ohne Ausnahme. Ich fang an bei deinen Verkaufszahlen. Dein Album ist gefloppt, jetzt willst du Beef mit Spon. Beef mit dem Mob, Beef mit dem Boss. Ich schick dir dieses Lied mit der Post umsonst, du Bastard. Ich überrasch dich nachts auf dem Rastplatz. Nur um dir zu sagen, dass ein Battle gegen dich keinen Spaß macht. Du musst auf Probs gewesen sein, hast du gedacht, dass du mich platt machst. Dein Shit ist programmiert auf Abwrack. Scheiß auf Fairness, du musst wissen, dass du hier verkehrt bist. Ich hab dich gedisst als erstes, obwohl du es nicht wert bist. Sie ist positiv, du Pussy, ich mach für dich Werbung. Ich komm allein eins gegen eins, doch du holst Verstärkung. Rhymer wie du werden geschlagen dort, wo ich herkomm. Du rappst zu weak, warum nimmst du dir kein Beispiel an Square One? Seitdem du mich kennst, ist Batman für dich ein Top-Thema. Unterschätz mich, ich flex dich, exekutier dich wie Walk Vader. Du redest über meine Nase und weißt damit ab vom Thema. Du bist für mich kein Gegner, so wie dein DJ am Fader. Warum willst du mich ficken, bist du unglücklich mit Ela? Kumpel Fronten gegen Schwonten war dein größter Fehler. Ich komm mit Triple-Double-Rhyme-Kombos und Beats, die dich töten. Ruf deine Homes, damit sie das Problem für dich lösen. Ich töte dich ekelhaft, plus jeden, den du featurest. Denn dir ist nicht bewusst, mit wem du grad lieferst. Ich bin halb Mensch, halb Alien und im Besitz von Bakterien. Die Reptilien zerstören vor Augen der Medien. Du kennst nicht das Ausmaß, doch spielst mit der Materie. Du denkst, es gibt ein Happy End, aber der Beef geht in Serie.
Vielen Dank an Martin Riesel für die Netzmusik.
Breitband. Porträt.
Monochrom ist taktisches Universum. Monochrom ist konkreter Mischmasch. Monochrom ist Netzwerk, aber kein Networking. So beschreibt sich die Wiener Künstlergruppe Monochrom selbst. Man kann es aber auch einfacher ausdrücken. Dann ist Monochrom ein Kunstkollektiv aus Germanisten, Musikern und Informatikern, die mit verschiedensten Medien arbeiten und die Buch- und Magazinreihe Monochrom herausgeben. Der internationale Durchbruch gelang der Gruppe im Jahr 2002 auf der Kunstbiennale in Sao Paulo. Dort präsentierten sie den erfundenen Künstler Georg P. Thomann. Was Monochrom sonst noch so treibt, weiß Judith Schnaubelt.
Dienstleistung statt Depression!
Stehen wir da und rauchen die letzte Zigaretten. Und wir wissen, gleich fällt der letzte Schuss.
Monochrom. Der Kunststoff aus der Subkultur. Wien, Graz, Bamberg.
Erst war es eine, dann zwei und irgendwann waren es ganz schön viele.
Monochrom ist durchaus eine international agierende, in Wien, Graz und Bamberg situierte Kunstneigungsgruppe. Seit 15 Jahren umtriebig mit diversen Volontariaten in zahlreichen Realitäten. Internationale Kunstszene, Apfelsortenzucht, PowerPoint-Operetten, Feldgottesdienste, Beweisführungen, Schirmherrschaften, soziale Praxis, Game- und Schämshows, Theorie, Internet, Dübel und Schnittchen. Vor allem das Sammeln, Gruppieren, Registrieren und Befragen, Befreien von alltagskulturellen Vernarbungen ist Monochrom-Passion und quasi ontologischer Auftrag.
Users, there is trouble ahead of self. Users, it is totally sad. But users, the future lies in your hand. Cause it's all absurd way.
Johannes Grenzfurtner, der Urvater von Monochrom, heute 32 Jahre alt, isst für sein Leben gerne Eierschwammerl an Rahm, ist Träger einer fast schulterlangen dunkelblonden Lockenfrisur, eines kleinen Kinn-Flaumbartes und einer blau gefärbten Nickel-Sonnenbrille. T-Shirts, Jeans, freundlich alternativer Gesamteindruck. Hätte einst eine gute Figur in Richard Linklaters Slacker-Studenten-Movie abgegeben. Der Film wurde 1990 in Austin, Texas gedreht und genau zu der Zeit saß der junge Grenzfurtner 30 Kilometer von Wien entfernt in jener kleinen Stadt Stockerau, war ans Fido-Netz angeschlossen, eine Art frühe Version des Internet mit virtuellen Diskussionsforen und so weiter und schickte eine Message los.
Ja, mit der Johannes, hocke noch in Stockerau in Niederösterreich.
und würde halt gerne Monochrom machen, da geht es um das und das und das und das. Interessiert es irgendjemanden bei euch, sich dazu beteiligen? Und 2 Stunden später kam eine Mail zurück von Frankie Ablinger, der damals auch in Wien studiert hat, der also ungefähr 25 damals war. Und der hat gesagt, ja, das ist total spannend, da mache ich mit. Das heißt, Monochrom war quasi 2 Stunden Einzelprojekt, nachdem es beschlossen wurde. Und so ging es dann mit der Zeit auch weiter. Wir haben dann eben das Fanzine rausgebracht, zuerst auch noch so vierteljährlich und halbjährlich. Und später wurde es dann eher so ein Jahrbuch, was immer dicker und ist immer seltener erschienen, weil wir dann eben draufgekommen sind, dass man nicht alle Botschaften und nicht alle Messages quasi als Collage-Layout-Text machen kann, dass es da andere, bessere Möglichkeiten gibt.
Wer auf die Webpage www.monochrom.at geht, kann sich gleich auf eine lange, lange Reise einstellen durch den weit verzweigten und verlinkten Projektkosmos der inzwischen 9 hauptamtliche Mitglieder und Mitgliederinnen zählenden Monochrom-Gemeinde, der außerdem Dutzende Satelliten und Satellitinnen zuarbeiten. Er könnte beispielsweise in Sowjet-Unterzögersdorf starten.
Genossinnen und Genossen in den Weiten eurer scheinbar sicheren Drittländer. Sowjet-Unterzögersdorf ist die letzte existierende Teilrepublik der UdSSR. Der Staat unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu der ihn umschließenden sogenannten Republik Österreich oder zur Festung Europäische Union.
Die glorreiche Zukunft Sowjet-Unterzögersdorf scheint in weite Ferne gerückt, teilt uns Monochrom mit und bietet ein Computerspiel zum tapferen Überlebenskampf der Enklavenbewohner an. Frank A. Schneider, Musikjournalist, Testcard-Autor und Monochrom-Cheftheoretiker. Und als solcher hat Schneider Stress. Nämlich immer dann, wenn Professor Grenzfurtner anruft aus Wien oder Graz, ihm seine neuesten und immer wild wuchernden Ideen mitteilt, die Frank A. dann möglichst über Nacht theoretisch fundieren soll, weil es ja um Kunst geht. Kennengelernt haben sich die beiden 1999, als ein Artikel, den Frank A. Schneider für das Würzburger Fanzine Bad Alchemy über seinen großen Liebling Helge Schneider verfasst hatte, nochmal im Wiener Monochrom nachgedruckt werden sollte. Nach Veröffentlichung lud Monochrom dann Frank A. zur Diskussion über Helge Schneider nach Wien ein.
Die Idee von Monochrom ist natürlich auch die Diskursivierung von allem und die Rediskursivierung, also sozusagen über jeden Diskurs nochmal einen Diskurs laufen zu lassen. Und damit meine ich, dass es immer 2 Pole gibt, die sich so durchziehen. Auf der einen Seite ist es der totale Unernst, also dass sich auch selbst nicht, ich meine gut, jetzt wo wir immer bekannter waren, wird es natürlich auch immer ernster, aber am Anfang war es auch so ein völliges sich nicht ernst nehmen und gleichzeitig ein unerbittlicher Ernst in dem, was man tut. Dadurch wird es weder Satire oder so eine lasche Kritik, noch wird es totale Ernst. Es fluktuiert irgendwo dazwischen und das ist so, glaube ich, ein typisches Element von Monochrom.
Judith Schnaubelt mit einem Porträt der Künstlergruppe Monochrom. Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Breitband, Blockspiel.
Sie können unter der Rubrik Blogspiel auf breitband-online.de eigene Beiträge hochladen. Reportagen oder Kommentare, Klangkunst oder Kurzhörspiele. Jede Woche wird dann einer der eingereichten Beiträge hier in der Sendung ausgestrahlt. Auch dieses Mal ist uns die redaktionelle Auswahl nicht ganz leicht gefallen. Entscheidend waren letztendlich auch die Kommentare der Community. Sehr ausführlich wurde auf unserer Seite nämlich das Stück Krus Knöchel besprochen. Ein archaisch-sphärisches Hörbuch. Bild von Thomas Hansen.
Krus Knöchel, diejenigen, die sich um die Keule spannten, waren weiß vor Sehnsucht. Noch immer lagen die Tiere bewegungslos an Land. Nur wenige Meter noch trennten das Holz seiner Keule vom erlösenden Geräusch ihres Gebrauchs. Dann sprang er auf, war in wenigen Sätzen am Saum des großen Wassers und wartete auf. Die Trägheit der Tiere überraschte ihn, doch schließlich barsten befreiend krachend ihre Schädel. Tiefrot sprudelte die Lava aus den noch nicht rundgeschlagenen Kratern, kochte in Lachen schäumend im Sand, so dass Kru vor Ehrfurcht Schauer über den Rücken liefen. Andächtig formte er die Krater aus, nahm zuweilen das Werkzeug in die linke, um nur exakter wieder aufzuwarten mit der starken der rechten. Leicht begann es nun zu regnen, letztes Tageslicht vermischte sich mit Dunkel, warm rann Flüssiges an seiner Haut herab, beseligende Schwerkraft und Geronn, auch es im Sand. Dort lege eine Keule, dachte er, im leichten Regen, in der Nacht.
Krus Knöchel war das von Thomas Hansen. Und mit Thomas Hansen sind wir jetzt auch verbunden. Hallo.
Hallo.
In Ihrem Blockspiel wurden ja fast surreale oder literarische Bilder geschaffen. Woher kam denn die Inspiration für dieses Hörstück?
Also das ist ja ein größeres Hörspiel und das, was man da jetzt hört, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem größeren Zusammenhang. Und ja, ganz vereinfacht gesagt kann man sagen, dass das Thema des Textes der Moment seiner Entstehung ist. Und da fließen ganz viele verschiedene Faktoren ein, unter anderem eben auch Affinitäten zu ganz bestimmten Landschaften.
Ich habe so ein bisschen an Patagonien gedacht.
Ja, wenn Sie das so gedacht haben.
Wer ist denn eigentlich Krus Knöchel?
Krus Knöchel, das ist ein Strom, der in diesem Moment, wo der Text entstanden ist, durch meine Fantasie hindurchgeflossen ist. Und das ist eine fiktive Figur, kann man so sagen.
Toller Name auf jeden Fall. Das ist ja jetzt nicht die erste aufwendige Komposition, die Sie bei Blockspiel hochgeladen haben. Haben Sie einen Bezug zum Hörspiel?
Das ist das erste Mal, dass ich mich mit Hörspielen beschäftigt habe. Ich habe mich normalerweise beschäftigt mit Musik. Das ist eigentlich mein erster Bezug zum Hörspiel. Vorher nicht.
Tolles Ergebnis auf jeden Fall. Wir hoffen, ganz bald wieder von Ihnen zu hören. Vielen Dank an Thomas Hansen, Autor von Krus Knöchel.
Ja.
Neben dem wöchentlichen Wettbewerb können Sie bis zum 16. November auch Beiträge zum Thema Erinnerungen in der Geschichtsschreibung hochladen. Die Sendung am 17.11. hat den Schwerpunkt User-Generated History. Was ist erlebte Geschichte? Wie vermischen sich historische und biografische Ereignisse? Möglich sind zum Beispiel Zeitzeugenberichte, aber auch akustische Experimente zu historischen Ereignissen oder auch biografische Stücke. Die Auswahl der Redaktion wird dann in der Sendung vorgestellt und honoriert. Und das war auch schon Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur, heute mit Katja Bigalke. Hier folgen gleich die Nachrichten und die Deutschlandrundfahrt. Vorher aber noch einmal Netzmusik. Und weil es ja heute schon einige Hip-Hop-Tracks gab, bleiben wir gleich beim Genre. Den Titel 10 Jahre gibt es auch bei hiphop.de zum Runterladen. 10 Jahre von Curse, einem der intelligenteren Rapper Deutschlands. Machen Sie's gut.
Yeah, yeah, yeah. Curse, hiphop.de exclusive. Yeah, yeah. Wir stehen jetzt. Meine Augen auf der Zukunft und werf einen Blick zurück. 10 Jahre, ja, sieh her, ich schreib seit 10 Jahren Geschichte.
Einmal sind schon nach 10 Songs Geschichte. Während sie warten, wer als nächstes fehlen ist, bleib ich und schreib weiter Geschichte. Sieh her, ich schreib seit 10 Jahren Geschichte. Einmal sind schon nach 10 Songs Geschichte. Während sie warten, wer als nächstes fehlen ist, bleib ich und schreib weiter Geschichte. Ich bin cursed, ich muss niemand erklären, warum ich hier stehe und wofür ich stehe. Wenn ich gehe, hinterlasse ich Spuren wie im Schnee. Ich bin nie auf Kosten von anderen zu Fame gekommen und lasse alle mal reden, wenn sie reden wollen. Meine Alben stehen wie Beton. Ich hab große Pläne für morgen und das, was in Zukunft kommt. Und werf einen Blick zurück auf 200 große Songs. Mein Leben ist heute besser als früher in vieler Hinsicht. Je reifer ich werd, begreife ich den Schmerz, der mich noch als Kind frisst. Das Gute kommt mit dem Schlechten. Für jeden Mensch, der dazukommt, um dich zu lieben, wird einer dazukommen, um dich zu ächten. Ich werd nie gestern vergessen, doch auch nicht, dass ich im Jetzt bin. Erst letztens hatte ich einen Talk mit meinem Homie Busy beim Essen. Er meinte, Mike, du bist auf dem gleichen Weg, seit du 15 warst. Viele Träume, die damals noch Schäume waren, sie sind heute wahr. Viele Leute, die damals schon Freunde waren, sie sind heute da. Viele Leute sind heute gegangen, die wohl niemals Freunde waren. Damals, als niemand interessiert, Mann, was haben wir gekämpft? Heute nennt schon Jungs in den Songs deinen Namen, die du nicht mal kennst. Früher gabst du dein letztes Hemd für die Mucke, heute kaufst du dein nächstes Hemd von der Mucke. Was du gibst, kommt zurück, also gib lieber Glück. Der, der das hört und fühlt, wird sich finden. Er wird sich finden, mit Glück auch sich selber finden. Doch darauf hast du keinen Einfluss, genauso wenig wie das, was du nicht an dich ranlässt. Auf deinen Reinfluss, schreib, was du schreiben musst. Sieh her, ich schreib seit 10 Jahren Geschichte. Alle sind schon nach 10 Songs Geschichte. Während sie warten, wer als nächstes fehlen ist, bleib ich und schreib weiter Geschichte. Sieh her, ich schreib seit 10 Jahren Geschichte. Alle sind schon nach 10 Songs Geschichte. Während sie warten, wer als nächstes fehlen ist, bleib ich und schreib weiter Geschichte. Hiphop.de, Curse, Sash, Lick. Der Beat ist von 2001. Still fire. Hey.